1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
Grüße dich und Grüße in die Runde.
Und meiner Person Philipp Stein. Wir werden heute sprechen in dieser Episode über die sogenannten Ostwahlen. In wenigen Wochen wird in Thüringen und Sachsen gewählt und dann einige Wochen später auch in Brandenburg. Im Rahmen dieser sogenannten Ostwahlen könnte sich in der Bundesrepublik Deutschland zumindest im Kleinen ein Koordinatensystem verschieben. Es gilt darüber zu sprechen, welche Chancen diese Ostwahlen bieten, welche Gefahren sie auch innehaben und wie sich AfD und Vorfeld jetzt klug verhalten können, was es zu gewinnen, was es zu verlieren gibt. Darüber werden wir in der heutigen Episode sprechen. Benedikt, ich darf vielleicht gleich mal so ein bisschen an dich übergeben, um den Rahmen aufzulockern. Wie gehen denn die Wahlen in den drei Bundesländern aus? Also ich brauche jetzt von dir keine Prozentzahlen, sondern wer sind die Gewinner, was sind die Koalitionen, was glaubst du, um damit mal einzusteigen?
Also ich würde mich mal auf Sachsen und Thüringen fokussieren, weil Brandenburg, wie du gesagt hast, ja noch ein bisschen weiter hin ist. Da machen wir vielleicht doch einen separaten Podcast dazu. Aber zu Sachsen und Thüringen, ich fange mit Thüringen an, Mitte Deutschlands. Also in Thüringen, glaube ich, braucht man nicht viel rumspekulieren. Die Zeit der linken Vorherrschaft ist abgelaufen. Bodo Ramelow ist zwar immer noch beliebt, hat immer noch sehr gute Werte unter den Thüringern, bei den Thüringern, aber die Linkspartei wird pulverisiert sozusagen. Also die wird sich halbieren vielleicht sogar. Es wird für Rot-Grün nicht mehr reichen. Für die Ampelparteien reicht es sowieso nicht. Ich habe heute Morgen noch eine Umfrage gelesen, muss ich aber einschränken von Wahlkreisprognose.de, die sind nicht immer sehr sattelfest. Aber nach dieser Umfrage würde es keine der Ampelparteien ins Thüringer Landesparlament schaffen. FDP, glaube ich, 2,5, SPD und Grüne knapp unter 5. Das ist auch mal ein Statement im Übrigen. Wichtiger als jetzt diese Zahlenexegese ist, glaube ich, in Thüringen Folgendes. Es wird sich darauf zuspitzen, die Lage, dass es ein Parlament gibt, in der die AfD vermutlich die stärkste Kraft ist. Mit, ich hoffe, 30 plus X. Das Problem wird nicht Bodo Ramelow sein. Bodo Ramelow hat keine 30% mehr, der wird nicht mal in die Nähe davon kommen, aber es wird vermutlich Raum geben für eine, wie du es gesagt hast, Verschiebung des Koordinatensystems, allerdings nicht in Richtung einer AfD-Koalition mit irgendeiner konservativen Splittergruppe wie der Werteunion oder so, das ist natürlich völlig illusorisch, sondern es wird Raum geschaffen und Raum gemacht für CDU-BSW. Ich glaube, das kann man schon mal prognostizieren, dass sich da ein neues Bündnis ankündigt und anbietet. Beidseitig, da wird jetzt noch ein bisschen getestet. Ne? Wir haben Wagenknecht gehört, die gesagt hat, man koaliert nur mit Parteien, die friedenspolitisch klar sagen, Verhandlungen mit Russland, nein zur Aufrüstung der Ukraine. Theoretisch würde man sie quasi ernst nehmen bei ihrem eigenen Worte, dürfte sie nur mit der AfD koalieren, weil die AfD hat ja dieses Image als Friedenspartei in den letzten Jahren sich angeeignet, wohingegen die CDU ja noch mehr Waffen für die Ukraine will, noch mehr Milliarden an Kiew. Also die CDU überholt ja die Ampel im Bellizismus, also in der Begeisterung für den ukrainischen Waffengang. Von daher ist das ein bisschen komisch, aber das sind meiner Meinung nach eher Schattengefechte. Die CDU und das BSW, glaube ich schon, dass die jetzt die Lage sondieren. Die dürften beide mit über 20% ins Parlament einziehen. Ich könnte mir vorstellen, es reicht für ihre Mehrheit. Vielleicht holen sie sich noch eine 5% SPD dazu. Ich glaube nicht, dass sie die Linken dazu holen. Da ist auch, glaube ich, zwischen Linke und BSW zu viel vorgefallen.
Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, die Spitzenkandidaten des BSW ist natürlich nicht Wagenknecht selbst, die gar nicht antritt in Mitteldeutschland, sondern das ist natürlich Katja Wolf. Also,
die Oberbürgermeisterin von Eisenach.
Die Oberbürgermeisterin von Eisenach.
Ja.
Gerade Zuhörer aus dem burschenschaftlichen Kontext werden Frau Katja Wolf gut kennen.
Allerdings.
Heißt also, das ist Fleisch vom Fleische. Das wird interessant, aber das zu Thüringen. Und zu Sachsen noch ganz kurz als Einschätzung. Da muss man einfach neidlos anerkennen, dass die Kretschmer-CDU einen wiederholt starken Wahlkampf macht.
Ja.
Meiner Meinung nach, im Gegensatz zu folgt CDU in Thüringen. Der Wahlwerbespot der CDU in Sachsen ist besser. Die Wahlkampf-Optics, neudeutsch, sind besser. Die Wahlkampf-Slogans oder Wahlkampf-Parolen sind besser. Und letztendlich auch die flächendeckende Verankerung der CDU in Sachsen ist noch mal besser als in Thüringen.
Plus der Spitzenkandidat ist seriöser, sympathischer, etablierter. Mario Vogt ist mit Verlaub, ja, man muss mit den Begrifflichkeiten heutzutage vorsichtig sein, er macht keinen besonders guten Eindruck.
Nein, und Kretschmer, das muss man auch sagen, also nicht, dass wir jetzt gleich wieder von sächsischen AfD-Mitgliedern böse Nachrichten bekommen. Wir sind ja hier zur Analyse und zur Analyse gehört eben auch die Wahrheit anzusprechen, dass Kretschmer durchaus beliebt ist im sächsischen Volk, durchaus auch Anknüpfungspunkte findet bei AfD-Sympathisanten, ja. nicht zwingend bei den Freien Sachsen oder so, das ist völlig klar. Die verzeihen ihm das mit Corona niemals. Gibt ja auch Gründe dafür. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Kretschmer hatte die Corona-Maßnahmen auch in Sachsen durchgeführt. Es gab in Zwönitz und anderen Gegenden in Westsachsen auch sogar harte Durchgriffe gegen Corona-Protestierer oder durch, Maßnahmen gegen oder Maßnahmen-Skeptiker. Aber zurück zu Kretschmer an sich. Er trifft schon immer wieder so die Sprache des Volkes. Ob das jetzt die Russland-Sanktionen sind, die in Sachsen nicht sehr wohl gelitten sind, vor allem im Mittelstand nicht sehr wohl gelitten sind. Ob das die Frage von Multikulti, Kriminalität und ähnliches ist. Oder eben auch, ob das die Frage ist von grüner Übergriffigkeit. Kretschmer weiß, wie man den Sound bespielen muss, um beim Volk anzukommen. Aber, und da kommen wir vielleicht gleich zum ersten Diskussionspunkt, es ist halt einfach unfassbar, dass sie damit wieder durchkommen.
Wie geht's denn aus in Sachsen vielleicht vorher noch?
Vorher noch, gut, ja.
Also CDU wird stärkste Kraft, ist glaube ich klar.
Ja, also diese 40%, die Jan Zwerg und andere AfD-Granten da wohl ausgerufen haben in Sachsen, das ist natürlich für sich, für die AfD, das ist natürlich reine Propaganda, muss man auch machen, verstehe ich vielleicht auch, aber das ist natürlich nicht ansatzweise durch die Realität gedeckt. Mhm. Ich glaube, die CDU wird stärkste Kraft.
Ja.
Ich kann mir sogar vorstellen, Gott bewahre, aber ich kann es mir sogar vorstellen, mit 34%, 35%, 36%, also ein sehr starkes Ergebnis. Mhm. Das ist natürlich nicht das Biedenkopf-Ergebnis 1990 mit irgendwie über 50%, aber es ist schon verdächtig nah in diesen Regionen, wenn man bedenkt, was alles passiert ist. Ob das die Merkel-Ära ist, ob das die Corona-Zeit ist, ob das die Energiekrise ist. Die CDU hat so viel Verheerungen angerichtet, aber trotzdem ist sie einfach wie eine Art sächsische Staatspartei. Sie ist fast das, was die CSU in Bayern darstellt.
Ja.
Und das halte ich für bundesrepublikanische Verhältnisse in Bayern und Sachsen für recht einmalig. Wie geht's aus? Also ich glaube, die AfD wird irgendwo bei 30 plus 1, plus minus 1 landen. Das wird kein gutes Ergebnis sein.
Nee.
Wenn man bedenkt, dass die AfD in Sachsen eigentlich schon seit Jahren bei 27, 28 bis 30% steht, dann kommt die Migrationskrise 2.0, die Energiekrise war da, Corona-Krise war da und man stärkt sich nicht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das liegt, woran das liegt, können wir gleich sprechen. Ich glaube, dass die Linke ziemlich viel federn lässt. Die wird vielleicht sogar unter die 5% fallen, aber man darf sich nicht zu früh freuen. Es gibt in Sachsen die Grundmandatsklausel, wie auch im Bund. Im Bund braucht man 3 Direktmandate, um trotzdem einzuziehen in Fraktionsstärke ins Parlament. In Sachsen reichen 2 Mandate aus.
Ja. Und, hallo Leipzig.
Ja, Grüße nach Konnewitz, beziehungsweise in die angrenzenden Stadtteile. Man sagt ja immer nur Konnewitz, dabei ist ja der ganze Leipziger Südgürtel plus Westgürtel, mittlerweile Ostgürtel.
Dresden ist auch kein sicheres Pflaster für konservative Parteien.
Da sind wir nämlich gleich bei der nächsten Partei, Stichwort Grüne. Ja. Die Grünen ziehen vielleicht ein Neustadt-Direktmandat. Selbst wenn die an der 5%-Klausel scheitern, auch denen würden 2 Mandate schon bereits, 2 Direktmandate über die Erststimme bereits reichen, um einzuziehen. Das BSW, glaube ich, ist in Sachsen etwas schwächer als in Thüringen, weil in Sachsen eben auch viele der, auch wenn es bizarr klingt, aber viele der Proteststimmen landen auch bei der CDU, obwohl die CDU seit 1990, seit dem Anschluss der DDR-Gebiete an die BRD-Gebiete, die CDU regiert. Sie ist Staatspartei, sie ist verantwortlich für die Zustände im Guten wie im Schlechten und trotzdem schafft Kretschmer, wie Opposition zu wirken. Ich muss dazu ganz kurz einschieben, die CDU regiert in Sachsen seit 1990. Sie regiert momentan mit Sozialdemokraten und Grünen. Aber was macht Kretschmer und was macht seine Wahlkampfmaschinerie? Sie machen letztendlich auch einen Wahlkampf gegen Grün.
Klar.
Und das ist natürlich auch eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal von AfD, Freien Sachsen und BSW, also wodurch es eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal ist, aber es ist zumindest ein Charakteristikum. Und das bespielen eben auch die Grünen, die Kretschmer-CDU ganz offensiv. Das gelingt ihnen, und ich bin selber auch jetzt mal rein subjektiv immer wieder erschüttert, wie viele Menschen, die eigentlich konservativ sind und ansprechbar sind für AfD oder sogar in Teilen für die Freien Sachsen, rechts davon, dass die trotzdem dann auf Kretschmer auch reinfallen, weil der das wirklich gut rüberbringt.
Ja, ist ja ganz interessant. Also Kretschmer hat ja schon im letzten Landeswahlkampf auf eine Agentur gesetzt aus Österreich, die ja den dortigen Präsident Ministerpräsident?
Nee, Ex-Kanzler.
Ex-Kanzler, so rum, Entschuldigung. Ex-Kanzler an mehr oder minder an die Macht gebracht hat. Ne? Also eine relativ renommierte PR-Agentur, die schon, und das hatten wir von 1% relativ genau untersucht, die schon, extrem gut Wahlkampf gemacht hat. Das heißt, es gab ein extrem gutes so Newsletter-Rundbriefsystem. Kretschmer war gefühlt überall, ob er es nun war oder nicht. Die haben extrem viel Fotos geliefert, die haben extrem viel Videos geliefert, wie in irgendwelchen, was für ihn sehr einfach ist, mittelständischen Unternehmen unterwegs ist, in irgendwelchen Stahlbaubuden, in irgendwelchen Handwerksgeschäften, was weiß ich, mit den Leuten spricht, sich das anhört, auch sein jetziger Clip, also sein Wahlwerbespot, der übrigens sehr gut gelungen ist, indem er sagt, ich spreche mit jedem, auch wenn er mich nicht wählt. Ich bin sozusagen der Mann der Herzen, jeder kann mit mir sprechen, auch wenn er SPDler oder AfDler ist. Ich kümmere mich um jeden, das ist sehr gut gemacht. Ich nehme stark an, dass auch diese Agentur wieder dahinter sitzt. Das heißt, du hast das eine genannt, Kretschmer ist ganz grundsätzlich jemand, der ein gutes Team hinter sich hat. Die machen einen extrem guten Wahlkampf, der leider einem Wahlkampf gegenübersteht, der AfD, der sehr schlecht ist. Das heißt, wir leben beide in Sachsen, das ist kein Geheimnis, wir kriegen das mit, wie die Leute hier denken, wie hier plakatiert wird, wobei Plakate ist so ein eigenes Thema, wie wichtig die wirklich sind, ist umstritten, aber davon unbenommen. Wie viele Videos gibt es von Jörg Urban, wie er irgendwo rumzieht, in irgendwelchen Unternehmen ist, bei irgendwelchen Bauern? Wie viele gute Fotos gibt es da? Ganz generell, wie präsent ist man? Also es geht ja bei diesen Plakaten eben um das Gefühl der Präsenz. Nur um das Gefühl, also die eigenen Wähler oder potenziellen Wähler zunächst erstmal daran zu erinnern, bald sind übrigens Wahlen. Ist es auch kein Geheimnis, dass ich unter anderem Torben Rager in Thüringen geholfen habe, mal zu plakatieren. Ja? Und da hat man mal mitbekommen, wie das aussehen kann. Wenn im Altenburger Land alles voll AfD ist, wenn du extra nochmal losfährst, obwohl es ein Riesenumweg ist, weil du in den kleinen Dörfern zu viel plakatiert hast, obwohl da nur 300-400 Leute wohnen, wenn überhaupt. Wenn du einfach sagst, volle Kanne nach vorne. Wenn du wie die AfD Thüringen, um das mal als positiven Fakt herauszuheben, irgendwie 30-40 Bürgerfeste machst, wenn in Altenburg auf dem Markt da irgendwie 1000 Leute stehen und dir zujubeln, wenn du das als Event aufziehst, wenn du Hüpfburgen aufbaust, wenn du Luftballons verteilst, das ist Volksnähe. Das ist das Kümmern. Egal, ob das Volk dich annimmt, also unabhängig davon, ob dich alle gut finden. Das ist auf den Putz hauen, das ist alles geben, das ist bis an die Grenzen gehen. So, und jetzt will ich der AfD in Sachsen zunächst erstmal kein Unrecht tun, in der Form, dass es auch dort selbstverständlich Leute gibt, vor allem junge Leute, die das erste Mal irgendwie ins Parlament kommen wollen, die Idealisten sind, die sagen, ich hau auf den Putz, die was machen. Ganz grundsätzlich aber, wenn man das sozusagen von oben betrachtet, also von der Vogelperspektive, was macht der Landesverband im Wahlkampf, dann ist das schwach. Also in vielen Regionen, Erzgebirge, Mittelsachsen, Vogtland, wo auch immer, da hängen kaum Plakate. Waren wir überall unterwegs, haben mal geschaut, da hängen wenig Plakate rum. Da gibt es keine Bürgerveranstaltung, da gibt es teilweise nicht mal Infostände. Da ist einfach keine Präsenz, keine Verankerung da. Und die AfD in Sachsen, jetzt hätte ich schon fast CDU gesagt, die ist nicht fühlbar. Die haben ich sag's mal deutlich, ein solches Schweineglück, dass die Leute teilweise so die Schnauze voll haben, dass die sagen, ich will nur blau. Das ist hier, wie du sagst, Kretschmer ist als CDU-Mann etabliert, so als so eine Art Volkstribun, der irgendwie seit Ewigkeiten regiert. Und die AfD ist sozusagen zum zweiten Volkstribun geworden, der Widerständigen, so ein bisschen. Und widerständig sind hier, das ist ja wirklich verrückt, also auch im privaten Umfeld, auch mit Leuten, die nichts mit Politik zu tun haben, die 1% nicht kennen, die den Namen Benedikt Kaiser noch nie gehört haben. Es ist ja hier, und da muss man ja den linken Soziologen mal recht geben, es ist ja hier gar kein Problem mehr, irgendwo zu sagen, ich wähle AfD. Das ist nicht wie im Westen, das muss man schon sagen. Du kannst hier auf einer Feier, auf einer Geburtstagsfeier, zu der du eingeladen bist, wo jetzt nicht vielleicht alle rote Nickelbrillen tragen und Buchhändler und was Lehrer sind, kannst du einfach rausknallen, ja, ich wähle blau, was denn sonst? Aber, und das ist, was du gemeint hast, Stichwort 29%, 30%, 31%, das ist eben das, wo sie es jetzt festgeschrieben hat. Und ich habe das Gefühl, dass man damit, trotz der Parolen von 40%, dass man damit zufrieden irgendwo ist. Weil man eh weiß, in die Regierung kommen wir nicht, um das mal so deutlich zu sagen. Und da vermisse ich, um das mal als deutliche Kritik zu formulieren, da vermisse ich diese Power aus Thüringen, da vermisse ich diesen unbedingten Willen, jetzt dran zu kommen. Und das merkt man. Das merkt man nicht nur als politisch sensibilisierter Mensch, der da auch beruflich mit zu tun hat, das merkt man. Man merkt, dass dieser Zug fehlt. Du hast in Sachsen nicht das Gefühl, als wäre Wahlkampf.
Ja.
Und es wird in 3 Wochen gewählt. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier Wahlkampf ist. In Thüringen brennt die Lunte, gefühlt. Da gibt es Fernsehduelle, da gibt es Vogt gegen Höcke, da gibt es richtig Bambule. Und das ist, was einen Wahlkampf ausmacht. Zumal einem, von dem wir behaupten, dass der mit dem Wort sollte man vorsichtig haushalten, aber historisch sein könnte. Was ist das? Was ist das? Und da muss man sagen, gebe ich dir vollkommen recht, Kretschmer macht's clever, er macht's einfach cleverer und wenn der am Ende die Wahl gewinnt, und das wird er sehr wahrscheinlich, dann kann er sich das ein Stück weit auf seine Kappe schreiben und dann kann er auch der AfD danken. So. Ja. Und da kann niemand am Ende ankommen und sagen, oh, das ist so unfair. Er täuscht die Leute und er kommt damit durch. Und warum kommt er damit durch? Weil der Gegendruck fehlt.
Der Gegendruck fehlt. Und das ist, der Gegendruck fehlt, ist für mich mit das Entscheidende. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass der Sächsische Landesverband, und da gibt es Ausnahmen, das hast du ja selber angesprochen, es gibt Regionen, in denen die AfD saustarke Arbeit leistet. Ne?
Klar,
ohne Frage. Ob das Bautzen ist, ob das Zwickau ist, es gibt die Regionen. Aber es gibt eben auch Regionen, wo es eben nicht so ist, sondern wo man einfach den Erfolg sich selbst anheftet, obwohl es ein Erfolg trotz der eigenen Arbeit ist und nicht wegen der eigenen Arbeit. Und das sind aber dann teilweise Könige, die sagen, na, ich habe doch 38% geholt bei der letzten Wahl, was soll ich denn anders machen, das klappt doch schon alles. Aber diese Ergebnisse kommen zustande durch diese von dir angeschnittene Einmaligkeit der sächsischen Mentalitätssituation. Sprich, wir haben in Sachsen das größte Reservoir an patriotischen und konservativen Wählersegmenten. Das Reservoir ist in Sachsen einfach größer als anderswo. Deswegen muss man sich aber eben auch weniger strecken. Dieses weniger Strecken führt aber dann zu undynamischen, zu etwas, ja, zu verhaltenen Wahlkämpfen, weil es reicht ja auch so für die, die jetzt drin sitzen und für die, die jetzt vielleicht noch nachrücken. Und das ist natürlich verhängnisvoll. Der zweite Aspekt, den ich da ansprechen möchte, ist natürlich die CDU-Liebe vieler AfD-Funktionäre Richtung AfD-Landesvorstand. An der Basis schaut es schon anders aus, wenn man da Gespräche führt bei vielen Leuten. Aber die Basis ist halt, ob man das gut oder schlecht findet, sie ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist schon der Landesvorstand. Und da muss man sagen, existiert eine überwiegende Situation der Selbstzufriedenheit und auch der Selbstanschmiegsamkeit Richtung CDU. Also man wäre ja gern die CDU, man betont ja sogar, man ist ja letztendlich die CDU der 90er oder was auch immer. Und das macht einem natürlich schon Sorgen, weil, du hast das Wort Gegendruck verwendet, normalerweise müsste die AfD, die in Sachsen ja wohl über auch Finanzvolumen verfügt, von dem anderen Landesverbände träumen würden, aufgrund der Wahlergebnisse bei den letzten Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen.
Plus Spenden, ja.
Plus Spenden, plus natürlich auch, was jeder mal Abgeordnete selber noch mal reinstecken kann in den Direktwahlkampf für die Erststimme. Ja. Also in Sachsen wäre so viel möglich. Man müsste eigentlich 24-7, und zwar nicht erst jetzt seit Juli, August im Wahlkampf, man müsste permanent CDU-Begleitung machen. CDU-Begleitung insofern, dass man Kretschmer und seinem guten Team nicht durchgehen lässt, was sie da machen. Ich habe jetzt in der Zeit ein Interview gelesen mit Armin Schuster, Innenminister Sachsens. Das Interview, und peinlicherweise kann ich das hier zugeben, hören ja eh nur 3 Leute zu. Der Verfassungsschutz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
3 Verfassungsschützer, ja.
Genau. Aber ich muss zugeben, das Interview, da hat das was, also weiß ein Interview, es war ein Streitgespräch mit einer grünen Abgeordneten, Namen völlig irrelevant, die war ziemlich strange. Aber er hat einen Punkt nach dem anderen gesetzt. Es ging um Abschiebungen nach Syrien. Es ging um Diplomatie, um Wiederaufnahme der Gespräche mit der Regierung Assad. Es ging um es ging eigentlich um generell innere Sicherheit, Multikulti, Abschiebungen, um all die eigentlich aus meiner Sicht AfD-Selbstläufer-Themen. Und da müsste man doch dann prüfen und sagen, ja, wenn die sächsische Landesregierung, die immer noch von den Grünen mitdominiert wird, wenn Kretschmer und Schuster, um die beiden Prominenten jetzt herauszugreifen, wenn die doch für Sachsen das und das vorhaben, Klammer auf, und ich glaube, die Positionen, die sie da äußern, treffen in Sachsen 70%, 80%, 85% der sächsischen Mitbürger. Wenn sie das vorhaben, dann muss doch die AfD permanent über alle Kanäle, Social Media, aber auch Infostände, Flyer, Demonstrationen, Radiosendungen, überall, wo es geht, den Leuten bewusst machen, hey, die regieren doch seit 1990. Warum verzichten sie denn auf das, das und das? Und dann können sie natürlich irgendwie sagen, naja, weil die Ampel das nicht will, aber dann verweist man eben darauf, wie lange im Bund die Union regiert hat. Aber es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil man sich ja auch mit der CDU an sich insgeheim, seitens vieler, nicht aller, aber seitens vieler AfD-Funktionäre im Spitzenapparat in Sachsen nicht verscherzen will mit der Union, weil man ja darauf schielt, dass man endlich mit denen irgendwann koalieren wird. Ein letzter Punkt dazu. Ich habe dann gesehen, 1, 2 AfD-Direktkandidaten haben dann irgendwie plakatiert, wir halten, was die CDU verspricht. Da wurde viel Spott drüber vergossen. Ich finde das nicht mal so schlecht in Sachsen, weil es ja wirklich Leute gibt, die die CDU-Parolen top finden, aber die Konsequenz vermissen. Und also ich finde diesen Spruch, das ist mal ein Grund, wo ich sagen muss, da muss man gar nicht über die sächsischen AfDler spotten, die das gemacht haben. Es passt schon ein bisschen zur sächsischen Gemengelage. Das Problem sehe ich aber, dass das einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Man greift die CDU nicht frontal an. Man sagt nicht, ihr seid CDU-Staatspartei in Sachsen seit 1990. Ihr habt das, das und das zu verantworten. Wegen euch sind nicht genug Lehrer auf dem Land. Wegen euch gibt's Unterrichtsausfall. Wegen euch gibt's das, das und das. Und wegen euch gibt's selbst in irgendwelchen Kleinstädten im ländlichen Raum in Sachsen mittlerweile Multikulturalisierungsverwerfungen und so weiter und so fort. Das passiert aber nicht. Warum? Erstens, das Ergebnis wird auch so gut genug sein. 30%, 29%, für die Leute wird es reichen. Zweitens, im Zweifelsfall sagt man dann, ja, man wurde von den Medien geschnitten oder das BSW ist böse oder Kretschmer hat wieder gelogen oder irgendwas. Und drittens, man begreift einfach auch grundsätzlich nicht die eigene Voraussetzungssituation in Sachsen. Also, was ich damit sagen will, ist, die Leute in Sachsen, die du angesprochen hast, dieses Bekenntnis, man wählt blau, die verstehen das als widerständige Gestik.
Ja.
Aber das passiert eben trotz der AfD hier in weiten Teilen. Das heißt, es gibt keine Ewigkeitsklausel. Die sind an bestimmte Themen gebunden. Innere Sicherheit, nicht von den Wessis bevormundet werden und die Grünen sind halt einfach scheiße. Jetzt mal böse gesagt, Das sind die drei Grundpfeiler eines AfD-Wählers in Sachsen. Und das finde ich auch inhaltlich ja nicht verkehrt. Aber die AfD glaubt in Teilen oder in weiten Teilen, das reicht aus, um die Leute an sich zu binden. Jetzt sehen sie aber auf einmal, Kretschmer bespielt diese Platte, das BSW bespielt die Friedensplatte, Stichwort Russland, was ja auch bei vielen sächsischen AfD-Wählern zieht. Und dann kommen eben noch auf der rechten Flanken die rechten Kleinparteien, die es in Sachsen ja auch gibt, die Freien Sachsen mit einer starken kommunalen Verwurzelung, landesweit immerhin 3% jetzt geholt im Juni.
Freie Wähler,
die wirklich bürgerlich, freiheitlich konservativ sind, also das, was die AfD gerne wäre oder was die AfD vorgibt zu sein. Und dann gibt es eben auch noch kleinere Parteien wie Bündnis Deutschland oder die Werteunion, die ja alle gegeneinander antreten bei der Landtagswahl, die alle zwischen 0,1 und 1% landen werden, die aber auch in diesem Teich mitfischen.
Klar.
Und du hast die Plakate angesprochen, dazu auch interessant. In manchen Landstrichen von Sachsen, ich komme in den letzten Wochen ja auch sehr viel rum, muss ich sagen, es ist unglaublich, man hat teilweise eine flächende Bündnis Deutschland-Präsenz, Freie Sachsen und CDU sowieso.
Werteunion auch.
Werteunion in Teilen auch.
Ja.
Aber was fehlt? Es fehlt die AfD.
Naja, eben.
Und wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Ich war in Bautzen auf einem Vortrag eingeladen, da habe ich mit einem Landtagsabgeordneten diskutiert, Frank Peschel. Herrliche Atmosphäre, man fährt von der Autobahn ab und hat alles blau. Ne? Sogar FDP war dort stark, aber viel AfD. Jetzt gibt es auch in anderen Regionen, wie gesagt, Stadt Zwickau letzte Woche gesehen, Hammer. Blau, blau, blau. Nun liegt das an Plakaten nicht alleine. Aber es ist immer so ein Indikator für die Vorortpräsenz und auch für die Vorortleidenschaft der Leute.
Ja.
Und wenn ich in Teilen angucke, was AfD-Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete aus Sachsen, was die teilen auf ihren Kanälen, in ihren Statusen, was die promoten sozusagen, das ist halt einfach Mut und kraftlos. Das ist einfach nur so ein bisschen so, wie nennt man das? Die Pflichtaufgaben erfüllen, aber bloß nichts drüber hinaus.
Ja, das wäre sozusagen der Punkt des Idealismus bzw. der Motivation. Ein anderer interessanter Punkt ist ja auch das Rechtsblinken der CDU in beiden Bundesländern, also Thüringen und Sachsen, was in einer ungeahnten Form zu vernehmen ist, in einer vielleicht noch nie dagewesenen Form zu vernehmen ist. Mario Vogt in Thüringen, da könntest du wirklich das Spiel Höcke oder Vogt spielen, ohne dass ich Björn Höcke zu nahe treten will. Der hat also Aussagen rausgehauen, die er natürlich in so Fernsehinterviews und so dann immer wieder relativiert. Stichwort, wir haben ja nichts gegen Ausländer, wenn die toll arbeiten und so, die immer wieder relativiert. Aber wenn du dieses Spiel Höcke oder Vogt spielen würdest bei bestimmten Aussagen, dann wüsstest du nicht, von wem was kommt. Weil der Vogt hat eigentlich im Grunde genommen bei vielen Dingen den absoluten AfD-Sound kopiert. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit eine Erfolgsstrategie. Bei Kretschmer ist es nicht ganz so schlimm, weil Kretschmer auch so ein bisschen der Allvater der Sachsen ist und so ein bisschen vor allem für die Rentner natürlich Politik macht. Also das muss man auch sagen, natürlich wieder eine subjektive Wahrnehmung, aber hier wählen vor allem ältere Leute CDU, die auch immer noch an dieses Wirtschaftswunder der Wiedervereinigung glauben und naja, jetzt können wir doch nach Bayern und nach Gran Canaria in Urlaub fahren und uns geht's besser als in der DDR. Obwohl da die Volksgemeinschaft besser war und so bla bla bla, das Übliche. Auch so ein ganz spezifischer Sachsen-Geruch, also ohne das negativ zu meinen, so ein Sachsen-Faktor. Also es ist eine Partei für alte Menschen, die CDU. Und,
aber das muss man doch rausbringen.
Ja,
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber das muss man rausstellen und das muss PR-Offensive, bam, bam, bam. Stattdessen, mit Verlaub, der ja. AfD-Wahlwerbespot für Sachsen, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht.
Ich habe den noch gar nicht gesehen.
Ja, da, ich schicke ihn dir mal zu, ich habe ja deine Kontaktdaten. Ja. Es ist unfassbar.
Bitte und, nicht nach 16 Uhr, ja.
Ja, ja, so ist das. Ich dachte, du bist selbstständig. Nee, aber es ist traurig. Mein erster Gedanke war, als ich das Video gesehen habe, weiß eigentlich die sächsische Landesspitze, dass es in Sachsen Wähler gibt unter 35? Also ich bin selbst 36, ich darf das sagen. Mhm. Wissen die das? Wissen die das, dass die AfD in Thüringen bei der U18-Wahl fast 50% geholt hat? Mhm. Wissen die, dass es auch in Sachsen nicht viel anders ausfällt? Wissen die eigentlich, wie es an einer sächsischen Berufsschule ausschaut politisch? Wenn die Jugendlichen politisch sind, wie die dann ticken? Wissen die eigentlich, was so ein 16-jähriger, 17-, 18-jähriger Erstwähler, der jetzt zur Landtagswahl auch AfD wählen könnte, welche Sorgen den bedrücken, welche Interessen der hat, welche reale Situation er vor Ort hat? Stattdessen ist dieser Wahlwerbespot ein Wahlwerbespot für die Generation, sowohl grafisch als auch inhaltlich, als auch habituell von den Kandidaten, die dazu zu Worte kommen, der letztendlich an die Generation gerichtet ist, 40 oder 50 plus X, die nicht nur subjektiv übrigens, sondern die auch empirisch nachweisbar.
Die Leistungsträger, ganz stark, Benedikt.
Ja, aber die ganz stark die CDU tragen. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, als Verteidiger der sächsischen PR-Kampagne, sofern man das Kampagne nennen mag, weil man halt freundlich noch ist, mag man verteidigen, naja, aber es gibt eben viele ältere Wähler, die CDU wählen. Man muss die direkt ansprechen. Aber ich glaube persönlich, bei solchen Wahlkämpfen jetzt, die eigentlich von ihrer Polarisierung leben, muss man die Polarisierung mitspielen.
Klar.
Und die Polarisierung würde bedeuten in Sachsen, dass man ganz klar gegen die CDU steht, weil nur auf die Grünen draufzuhauen, nur zu plakatieren, alle anderen sind grün, oder nur zu plakatieren, AfD, das Original. Ja, das Original von was denn bitte? Also nur zu sagen, man ist halt da und man ist irgendwo gegen die Grünen an der Regierung. Ja, aber was macht man denn dann, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sind? Dann gibt es vielleicht eine CDU-Regierung mit Freien Wählern oder BSW oder beiden. Keine Ahnung. Freie Wähler kommen wahrscheinlich nicht rein. Aber dann gibt es keine Grünen mehr in der Regierung. Und was ist denn dann? Man hat seit Jahren in Sachsen nichts anderes gemacht, als auf die Grünen an der Regierung draufzuhauen. Mit Verlaub, inhaltlich berechtigt. Aber man hat das nicht genug verknüpft mit der Verantwortlichkeit Kretschmers, dafür die Grünen nicht aus der Koalition gebeten zu haben.
Ja, ich glaube aber, dass, da muss man noch ein bisschen tiefer bohren. Und zwar, man muss die Frage stellen, welches Blatt passt denn eigentlich inhaltlich, ideologisch, meinetwegen weltanschaulich, zwischen die CDU Sachsen und die AfD Sachsen. Das heißt, wir haben es in Thüringen mit einem Vorsitzenden zu tun, in Form von Björn Höcke, der sicherlich polarisiert, der aber enorm intelligent ist. Ja, wir haben es dort mit sogenannten Hintermännern zu tun, die auch intelligent sind, die nicht alle, aber ein erheblicher Teil auf einem weltanschaulichen Fundament fußen, weil sie in Burschenschaften groß geworden sind, weil sie mal bei der identitären Bewegung waren, vielleicht nirgendwo waren, aber trotzdem sich belesen haben, gute Gespräche geführt haben, also die sozusagen wissen, wofür sie antreten. Das heißt, die zwar mitunter vom Sound möglicherweise auch ähnlich sind wie die CDU Thüringen, weil die CDU Thüringen sich anschmiegt an diesen Anti-Migrations-Sound, aber die im Grunde genommen ganz genau wissen, was der Unterschied zwischen ihnen und denen ist, zwischen den sogenannten Altparteien und der AfD. Und du hast das Thema ja schon angesprochen. Ohne dass ich viele der AfD-Sachsen-Funktionäre gut kennen würde, einige kenne ich besser, auch höhere Funktionäre, andere weniger, bin ich mir eben nicht sicher, was der Unterschied eigentlich ist zwischen Herrn Kretschmann und Herrn Urban. Ist natürlich jetzt ein ganz hartes Urteil, also ich meine es auch nicht böse. Ich meine, ich wirklich interessiert, natürlich gibt es da Unterschiede. Natürlich könnte ich jetzt schauen, was haben die fachlich für verschiedene Standpunkte zum Ausbau der Straße dort in Dresden oder zur ländlichen Versorgung oder so. Im Grunde genommen würde ich aber vermutlich am Ende zu dem Schluss kommen, dass rein ideologisch, und diesen Begriff wollen ja beide nicht verwenden, denn ideologische Politik wird ja gerade in Berlin gemacht und ist ja ganz böse, passt da gar nicht so viel dazwischen, so viele Blätter. Und da muss man sich doch dann die Frage stellen, wie überhaupt anderen Wahlkampf machen. Wenn man nicht die innerste Überzeugung hat, dass wir sozusagen die einzigen sind, die was bewegen können, und die anderen sind der Abklatsch, sind die Vernichter dessen, was man als Erbe mitbekommen hat und so weiter, sondern eigentlich in so einer Lauerstellung ist auf, wann gibt es endlich die bürgerliche Koalition, und Kretschmer ist ja gar nicht so schlimm, aber dann gibt es da noch die Grünen. Das will ich jetzt mal als Vorwurf in den Raum stellen. Vielleicht antwortet ja einer dieser Funktionäre oder kommt in unseren Podcast. Ich möchte nicht drüber sprechen, was sehen wir beim Straßenbau anders? Oder der eine will so viel Migration, der andere will so viel, der andere will das so finanzieren, der andere will keine Schuldenbremse. So ein Mist, das interessiert am Ende halt auch die wenigsten Wähler. Ich will wissen, was unterscheidet dein Menschenbild von dem Menschenbild von Kretschmer? Was unterscheidet deine Überzeugung zur Familie, zu Heimat, zu Volkstum? Was unterscheidet dich in diesen Punkten von der CDU? Und da bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich sicher, was da der Unterschied ist. Und das spiegelt sich, und bei dem Thema sind wir ja, das spiegelt sich natürlich auch in so einem Wahlkampf wieder, außer du hast eine extrem geniale Werbeagentur, die halt sagt, Jörg, hör zu, ist mir egal, was du denkst, du bist jetzt der Typ für den und Jan Zwerg, du bist der Typ für die Frauen oder was auch immer, oder Jonas Dünzel, du bist der Typ für die Frauen. Ihr macht das jetzt mal so.
Ja.
Aber wenn du selber aus deiner eigenen Blase heraus, was ja legitim ist, deinen Wahlkampf gestaltest und dann kommt halt sowas bei raus, dann muss ich mir halt die Frage stellen, wie soll denn der Wähler den eigentlichen Unterschied zwischen einem Kretschmer, der nicht ganz so rechts blinkt wie der Vogt, aber der trotzdem sagt, natürlich, wir sind die Sachsen und so weiter, wie soll er den erkennen? Und am Ende ist es halt eben auch so, der Sachse möchte vor allem sichere Wirtschaft. Das ist mein Eindruck. Er möchte auch wenig Migration, gar keine Frage. Aber mindestens an zweiter, aus meiner Sicht sogar an erster Stelle, steht das Bewahren der eigenen Finanzkraft. Und das sage ich ganz wertneutral. Man möchte nicht hinter das zurückfallen, was man sich als 40-jähriger Stand jetzt erarbeitet hat. Wo man noch gesehen hat, wie haben die Eltern gelebt, noch mitbekommen hat, wie war es, an ein Auto zu kommen, wie sah meine Toilette aus und wie sieht sie heute aus. Und das ist natürlich die Karte, die die CDU immer spielen kann. Wir sind die Partei des Wohlstands. Mit der AfD, wo kommen denn dann die Fördergelder her? Die haben doch gar keine langfristigen Lösungen. Und das ist der Knaller. Und das hat man nicht entkräftet.
Ja, weil ich kann dir auch sagen, warum, passenderweise zu diesem Podcast, weil das dafür fehlt. Du hast es angesprochen, also was die Sachsenspitze unter Ideologiefreiheit versteht, heißt eigentlich einfach nur, dass sie keine eigene große Erzählung anzubieten haben. Sie wissen nicht, wofür eigentlich, also was ist Deutschland 2050, wo wollen wir hin? Was sind unsere Ideen, Werte und Standpunkte, die es offensiv zu verbreiten
gibt? Doch, das geht. Haben sie aber, das ist
futzlangweilig. Nein, das ist einfach dagegen, also gegen grüne Bevormundung, gegen zu hohe Steuersätze, gegen rote, gegen Marx ist Murks.
Ja, eigentlich ist das Wohlstand für alle und weniger Ausländer. Na
halt CDU der 90er und da haben sie ja recht. Und das ist das Problem, weil die CDU der 90er hat uns ja dorthin geführt und das ist ja diese kleine, nicht unwesentliche Tatsache, die sie ignorieren. Wenn ich CDU der 90er sein will, dann muss ich eben bedenken, dass diese CDU der 90er uns in das Deutschland von heute geführt hat. Merkel war kein Betriebsunfall. Mhm. Merkel lag schon in der Adenauer-DNA der Christdemokratie, des West bündlerischen, rheinländischen CDU-Naturells angelegt. Mhm. Kretschmer, und das würde ich wirklich hervorheben, schert hier ja ein bisschen aus.
Ja.
Die Ost-CDU unter seinen Auspizien, so wie er sich vorstellt, ist etwas russlandfreundlicher, weil er auch weiß, dass das für die mittelständische, für die Betriebslandschaft in Sachsen nicht unwesentlich war, eine Zeit lang. Kretschmer ist ein bisschen stark, wie nennt man das, für diesen diplomatischen Kurs bezüglich Ukraine und Russland, Verhandlungen vielleicht dann doch besser. Also er ist nicht dieser Friedrich Merz-Rambo, von wegen Sozialabbau, Krieg mit Russland, ja. NATO. Das ist der Kretschmer nicht, weil er natürlich weiß, wie er seine Sachsen zu lesen hat. Mhm. Der hat vielleicht die Tagebücher von Kurt Biedenkopf gelesen, da wird ja alles seziert. Übrigens Leseempfehlung. Die haben sich Sachsen im Endeffekt untertan gemacht, die CDUler, nach 1990. Und das ist ihnen hervorragend gelungen. Und jetzt muss man eben nachweisen, warum sie Verantwortung tragen. Wenn die CDU Staatspartei ist in Sachsen, dann ist sie auch verantwortlich zu machen für die politischen Zustände. Ganz klar. Und dann reicht es eben nicht dafür aus, dass dann eben Urban und Co., man muss sich ja nicht an einzelnen Namen abarbeiten, weil es ist ja eher das ganze Gebilde,
das entstanden ist. Das ist ja das alte Petri-Gebilde, das muss man halt auch mal dazu sagen.
Willst du es ausführen?
Nee, ich will das nicht ausführen.
Weil das wissen ja manche Zuhörer nicht wahrscheinlich,
was das Petri-Gebilde ist. Ich will das in der Form ausführen, dass ich sage, wer die Geschichte der AfD kennt, der weiß, dass es in verschiedenen Landesverbänden irgendwann einen Bruch gab. Zu sagen, hier war mal irgendwann diese alte Lucke, Petri, was auch immer AfD dran, diese pseudo-wirtschaftsliberalen, NATO-bündlerischen Wirtschaftsprofessoren und pseudo-freiheitlichen. Und dann gab es irgendwann einen Bruch und dann sind halt grundsätzliche Leute rangekommen. Na, und in Sachsen haben wir halt eine Kontinuität. Petri ist raus, aber ihre alten Gesellen sind überwiegend noch drin. Ich meine, ich muss ja nur Carsten Hütter nennen und andere. Jörg Obern würde ich da sogar ein bisschen ausnehmen, muss ich sagen. Der hat schon seinen eigenen Kurs als Landeschef auch gefunden, unabhängig davon, ob man den gut oder schlecht findet.
Ja.
Ist ja keine grundsätzlich schwache Persönlichkeit. Ich meine, du musst es auch erstmal schaffen, in so einem riesigen Landesverband über die ganzen Jahre dran zu bleiben. Ja. Ist jetzt erstmal für die grundsätzliche Organisationsleistung kein sogenannter Disrespect. Könnte ich vermutlich nicht, also ganz ehrlich. Aber trotzdem ist die Führungsriege der AfD Sachsen die alte Petri-Clique.
Genau, es ist eine Einrahmung. Ich sehe das ehrlich gesagt wie du. Die Personalie Urban wäre an sich zum Beispiel kein Problem, wenn sie eingebettet wäre, wie in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg oder in Thüringen, durch die von dir angesprochenen grundsätzlichen Leute. Also Leute mit Ideen, Leute mit Kraft, Leute mit Mut, Leute mit Leidenschaft, mit idealistischem Überschuss. Ja. Aber diesen idealistischen Überschuss, wenn ich Leute anschaue, ich muss jetzt mal Namen nennen, Keiler, der hockt im Landesvorstand, ist im Endeffekt eine der grauen Eminenzen in Sachsen, der kommt halt von der CSU, ich weiß nicht, Fürstenfeldbruck oder irgendwas. In der CSU, naja, jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich, sage ich mal diplomatisch, er ist Anwalt. Aber jetzt auf einmal in Sachsen so leitet er die Dinge mit. Und das ist eher das Problem, dass wir es hier zu tun haben mit einem unambitionierten, Mut- und ideenlosen Spitzenetage, die dennoch zugegebenermaßen relativ gute Ergebnisse einfahren. Ich sage relativ deswegen, weil sie nicht perfekt sind. Also perfekt, oh gut, perfekte Ergebnisse.
Sie könnten
nicht,
weitaus besser aber sie sein, könnten weniger
deutlich besser sein. Ja. Wenn nicht in Sachsen, wo dann? Dass es überhaupt noch die Freien Sachsen, Bündnis Deutschland, Werteunion und auch die konservativ-bürgerlichen Freien Wähler in dieser Stärke gibt, wie sie es hier gibt, in ihrer relativen Stärke, proportionalen Stärke, das ist auch ein Versagen der AfD in Sachsen. Mhm. Meiner Meinung nach, und da lege ich mich weit aus dem Fenster, muss eine patriotische Sammlungspartei wie die AfD in Sachsen konstant bei über 35% stehen.
Ja, aber wenn man
qua Zusammensetzung der Mentalitäten hier,
sicher,
qua Bevölkerungsstruktur, auch im ländlichen Raum gerade, und qua landsmannschaftlicher Parteilichkeit der Sachsen, ob das die Lausitzer sind, die Erzgebirger, die Vogtländer, aber auch sture Großstädter wie Chemnitzer, jeder hat dort irgendwie so seine eigenen Besonderheiten und, ja, das Entscheidende, er ist sich dieser Besonderheiten auch durchaus bewusst und stolz darauf. Mhm. Man hat ja so viel Gutes zu tun. Und es wird ja, wie gesagt, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren. In der Oberlausitz zum Beispiel wird hervorragende Arbeit gemacht in Sachen AfD. Da ist man wirklich die Kernerpartei, die greifbare Verankerungspartei. Aber warum gibt es eigentlich nach 11 Jahren Sachsen-AfD immer noch keine Immobilie im Eigenbesitz, mit Schulungszentrum, mit Begegnungsstätte, mit für die Jugend, aber auch für Ältere? Da gibt es eben Abende mal für Senioren, da gibt es dies, da gibt es das. Es gibt nichts, trotz der finanziellen Ressourcen, die man hat. Und das liegt immer wieder, muss man das sagen, am mangelnden idealistischen Überschuss und an der fehlenden weltanschaulichen Einbettung in organisch-patriotische Strukturen.
Überhaupt zu erkennen, dass es das benötigt. Ja. Also, und du hast ja in Sachsen die Situation, einige aus dem Westen werden sich kaputt lachen, Stichwort Matthias Helfferich und so, wenn man dort in Dortmund und Essen und Co. überhaupt einen Wahlkampfstand machen will. Das ist, ich will nicht sagen mit Lebensgefahr verbunden, aber das überlegst du dir zweimal. Wenn du dich dort irgendwo an einem Stammtisch bekennen willst, das überlegst du dir zweimal, in deiner Firma was zu sagen. Und wir haben ja in Sachsen, wir reden jetzt viel von Sachsen, aber es ist auch berechtigt, wir haben ja in Sachsen diesen Luxus, nicht überall, weitaus nicht überall, das darf man auch dazu sagen, aber in ganz vielen ländlichen Regionen, auf der Arbeit, gibt es ein Gespräch über Politik, ergibt sich zufällig, jeder wählt AfD und einer wählt halt CDU, ja meine Güte. Und der die Linke wählt, den findet man irgendwie auch noch cool, weil Linke sind richtige Linke sind ja auch okay. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Nicht so diese Grünen. So. Naja. Und du hast ja diese Luxusposition zu sagen, wir finden ja Firmen, in denen können wir unseren Werbefilm drehen. Wir finden ja Firmen, da kann ich unser Banner dran aufhängen. Wir haben das jetzt aus Thüringen gehabt, habe ich mehrfach auf Twitter gesehen, dass irgendwelche Firmen AfD-Banner dran haben. Die haben 300 Mitarbeiter. Da hängt ein AfD-Banner dran. Ja. Das sind Dinge, die man sich im Westen bis auf Ausnahmen gar nicht vorstellen kann. Die sind undenkbar. Ja. Und diese Bekenntnislust, die es in Sachsen gibt, die ist in Sachsen vermutlich einmalig. Und diese Situation muss man natürlich gnadenlos ausnutzen.
Genau, und es gibt aber keine Ewigkeitsgarantie dafür.
Genau.
Die Leute verbinden jetzt mit der AfD das von dir angesprochene Widerständige. Ja. Und es entspricht auch ihrem kulturell konservativen, patriotischen Grundmuster sozusagen, was ich extrem begrüße, nicht falsch verstehen. Aber man muss um diese Leute kämpfen. Sie haben einem jetzt, also der AfD, ein Vorschussvertrauen zu Passe kommen lassen. Aber dieses Vorschussvertrauen kann durch andere Kräfte Stück für Stück abgetragen werden.
Klar.
Entweder durch Kretschmer auf der einen Seite oder durch BSW plus Freie Sachsen auf anderen Seiten. Mhm. Wenn andere Graswurzelakteure zum Beispiel über Jahre hinweg andere Arbeit machen. Wenn vielleicht auch irgendwann die AfD als zu normal, als zu langweilig angesehen wird. Es gibt, die Leute wählen die AfD aus einem Gefühl heraus.
Genau.
Aber irgendwann ist ein Gefühl nicht ausreichend. Irgendwann wollen die Leute Verbindlichkeiten. Und das ist ja auch die große Stärke von Kretschmer. Auch in diesem Wahlwerbespot, den du seziert hast. Kretschmer verkörpert Verbindlichkeit. nüchterne, rationale, aber auch emotionale Verbindlichkeit, weil er der ist, der jedem Sachsen schon mal die Hand geschüttelt hat. Mhm. Wie über ihn erst gespottet wurde und wie er sich mittlerweile auch zu eigen macht. Gibt einen interessanten Podcast, der heißt Junge Politik in Sachsen. Da werden alle möglichen Leute eingeladen, von links außen bis zur AfD. Und da präsentieren sich die CDUler so als volksverbundene, konservativer Vertreter. Und das machen die schon gut. Also sie verbinden das Rationale mit dem Irrationalen, das Gefühl mit dem Verstand. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Hausaufgabe der AfD. Ideen zu entwickeln, die man dann emotional, also leidenschaftlich, aber auch rational, also sachlich begründet, rüberbringt. Und das fehlt mir in
Sachsen. Der Vorteil der CDU hier ist natürlich auch, ich meine, kennst du wirst vermutlich welche kennen, weil du dich politisch damit beschäftigst, aber frag mal in Sachsen nach einem anderen CDUler als Kretschmer.
Von den aktiven Akteuren?
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Ich glaube, einigen wird Wanderwitz einfallen als absolutes Negativbeispiel.
Genau, der ist eher Wahlhelfer für die AfD.
Das ist auch ein absoluter Anti-Ossi eigentlich, lustigerweise, obwohl er Ostbeauftragter war. Seine Frau, die Frau Marquas, das ist ja eine der wenigen in der CDU, die sich auch offen gegen alles Rechte aussprechen. Die ist ja, glaube ich, Vize im Bundestag.
Richtig.
Ne? Und ja, das ist also ganz interessant. Es ist natürlich auch diese klassische Personenwahl. Das ist fast schon so Trumpismus, also im Sinne von.
Im Endeffekt denke ich, dass Kretschmer und auch noch Schuster ein bisschen, der Innenminister. Ein bisschen.
Echt?
Bei dem aber schon natürlich tausendmal weniger als Kretschmer. Aber sie profitieren noch von ihrer großen Erzählung, die die AfD noch nicht entwickelt hat, leider Gottes. Oder nicht entwickeln will, offenbar. Kretschmer profitiert immer noch à la longue von diesem Biedenkopf-Mythos.
Ja, ja.
Biedenkopf war, so ähnlich wie Vogel in Thüringen, so eine Art Meta-Landesvater, obwohl er ja aus Ludwigshafen kam, in der Nähe von Mannheim. Aber er kam 90 rüber, war ein schon gemachter Mann, war ein CDU-Politiker, galt dort eher so als eine Art Parteidenker und weniger als ein Netzwerker. Und Biedenkopf hat dann in Sachsen schon Erfolge gefeiert, mit seiner Frau auch, die eine starke Rolle gespielt hat. Und Biedenkopf, gerade die älteren Leute, jüngere Leute mögen immer sowas schmunzeln, aber gerade die Generation 50, 60 plus X, die haben immer noch eine Art Restvertrauen in die Union, weil Biedenkopf eben Sachsen ist und Sachsen Biedenkopf war. Mhm. Und Kretschmer hat auch so ein bisschen du hast ja selber angesprochen, Landesvatergeschichte, er knüpft da schon an. Tillich war so ein Ausfall im Vergleich, Stanislaw Tillich, der Vorgänger von Kretschmer. Ja, genau. Der ist auch nicht mehr irgendwie relevant, aber Kretschmer hat das sich selbst aufgebaut und er hat in einer Krisenzeit, Corona, Energiekrise, bla bla, Migrationskrise, hat er immer so Opposition simuliert. Mhm. Das bewundere ich an ihm, in Anführungszeichen. Er war eigentlich Partei-Establishment, er war im Bundestag für die Merkel-Fraktion, aber er hat in Sachsen das immer so vermitteln lassen, oder den Eindruck vermitteln lassen, besser gesagt, er wäre ja eigentlich in Opposition da gestanden zu derlei Verhältnissen, die auch CDU in Sachsen oftmals nicht wollen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, auch personell, da kommt noch Alexander Dierks, der Generalsekretär der CDU in Sachsen, an sich ein sympathischer Typ, aber jetzt auch kein vor Leidenschaft und Staatsmännlichkeit sprühender Mensch, den jetzt die Leute in der Fläche kennen.
Ja.
Ne? Wir reden jetzt von Normalbürgern.
Ja, nein, genau.
Selbstverständlich. Glaube ich auch nicht. Also von daher hast du schon recht, aber sie haben eben den Kretschmer. Und der macht eben vieles wett. Deswegen hängt ja auch in vielen Regionen in Sachsen Kretschmer häufiger mit Gesicht an Plakaten
als
der lokale Direktkandidat. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis zum möglichen Koalitionspartner BSW. Die machen es ja mit Verlaub genauso.
Ja.
Ich habe noch keinen einzigen, egal ob das in Bautzen war, in Zwickau, in Dresden oder in Chemnitz, ich habe noch keinen einzigen Direktkandidaten des BSW auf einem Plakat gesehen.
Gibt's die überhaupt?
Die gibt's. Gestern bei Twitter lustigerweise gesehen, da war Moritz, glaube ich, heißt der Moritz irgendwas, Journalist aus Leipzig, war beim BSW bei irgendeiner Wahlkampföffnung
von BSW. Da waren 14 Leute.
Und da waren 16 Leute dabei, davon irgendeiner Journalist. Einer war der BSW-Sachsen-Chef.
Ja, ja.
Also auf Deutsch, ohne Esprit, ohne jedwede Power und Dynamik. Aber das Problem ist eben ganz klar, die Leute lassen sich natürlich trotzdem von der Sarah blenden. Ne? Die lassen sich von den Sarah-Plakaten. Die haben ein Plakat, das habe ich überall gesehen jetzt, in allen Regionen. Da steht drauf, wir geben Bildung wieder eine Heimat, wir geben Frieden wieder eine Heimat. Also immer diese Kombination zwischen Heimatbegriff und anderen Begriffen.
Ja, das ist ja
mit Sarahs Gesicht,
obwohl die gar nicht zur Wahl steht. Das ist ja womit die FPÖ sehr erfolgreich war, mit der Reetablierung dieses Heimatbegriffs in Österreich. Und es ist generell interessant, weil du die Parallele noch nicht aufgemacht hast, aber auch in Thüringen ist es ja so, dort hast du überall die Plakate des Direktkandidaten und du hast aber auch Höcke-Plakate. Ja. Ne? Höcke Ministerpräsident und so weiter. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Also klar, das ist jetzt keine politikwissenschaftliche Geheimformel, die man jetzt hier offenbart, dass wenn man ein starkes Gesicht hat, dass man das nach vorne stellen muss und publik machen und als Zugpferd im Wahlkampf etabliert. Wir müssen aber zum Punkt kommen, Benedikt. Wir haben jetzt viel geschimpft, zu Recht, meine ich, weil wir, glaube ich, beide ein bisschen enttäuscht sind, obwohl ja noch gar nicht raus sind, ob wir überhaupt AfD-Wähler sind, ob wir überhaupt Wähler sind, ist ganz egal. Wir haben jetzt viel geschimpft, weil wir, glaube ich, auch beide ein bisschen enttäuscht sind einfach von dem, was hier passiert. Und was machen wir jetzt draus? Also ich will sagen, Thüringen ist, glaube ich, vom Wahlergebnis eine relativ sichere Nummer. Obgleich wir, glaube ich, beide davon überzeugt sind, dass die AfD in Thüringen nicht zusammen mit der CDU regieren wird. Ich glaube, da kann man sich festlegen. Obgleich das CDU-BSW-Bündnis eine eigene Episode dann wert sein wird, wenn es denn zustande kommt, denn das ist mehr als brüchig, würde ich mal behaupten. Ja. Gleichwohl Sachsen, was machen wir damit? Jetzt ist ja die Frage, du hast ja zum Beispiel auch den Begriff Freie Sachsen eingeworfen. Ich glaube, dass wir jetzt keine Wahlempfehlung für andere Kleinparteien aussprechen, das ist irgendwie klar. Ja. Freie Wähler oder sowas, das ist schrecklich, also mit Verlaub, auch wenn es da einzelne gute Akteure geben mag. Ich persönlich glaube, ohne dass ich denen in irgendeiner Weise an Karren fahren will, dass es die Freien Sachsen nicht in den Landtag schaffen. Sie haben eine vergleichsweise clevere Kampagne mit dieser Zweitstimmengeschichte, die wirklich schlau und gut entworfen ist. Auch der Radiospot ist toll gemacht. Und ich habe nichts gegen die Jungs. Also ich halte die nicht für schlechter als die AfD. Wobei jeder hat halt seine Stärken, ne? Das ist ganz klar. Glaube aber, dass am Ende die AfD halt schon das Mittel der Wahl der meisten sein wird. Das ist halt so. Und da kannst du auch wenig machen in der aktuellen Situation. Also zumindest auf Landesebene. Tja, jetzt ist trotzdem die Frage, was machen wir damit? Ich habe in der Einleitung unserer Sendung gesagt, dass wir heute auch darüber sprechen wollen, wie historisch ist das Ganze? Was hat das Koordinatensystem? Was werden wir erleben? Wir werden sehr wahrscheinlich in Thüringen erleben, dass da tatsächlich das Koordinatensystem verschoben wird. In der Hinsicht, dass Bodo Ramelow, und ich glaube, das kann man schon ganz sicher sagen, abgelöst wird als Ministerpräsident, der Thüringen stark geprägt hat. Aus meiner Sicht fast ausschließlich zum Negativen, aber er hat es getan. Wir haben vielleicht CDU-BSW, ich glaube, das ist noch nicht ganz raus, aber das ist sehr wahrscheinlich. Das ist schon eine Verschiebung des Koordinatensystems, auch wie so ein Mario Vogt sich am Ende da präsentieren will, mit der Wagenknecht-Partei zusammen und vor allem, was macht die Bundespartei der CDU? Ja, bei so einem Bündnis. Im Grunde genommen, wenn du denn Kommunistenfresser bist, kannst du jetzt sagen, wir wollten nicht mit der Linken, aber jetzt mit der Wagenknecht oder was. Dann werden die alten Zitate rausgekramt über Stalin und so. Und dann heißt, naja, CDU und Kommunismus sind jetzt eben doch zusammen. Der ein oder andere wird lächeln und sagen, ist doch eh schon so, aber wir wollen jetzt nicht rumboomern. Aber Punkt 2, sind wir wieder bei Sachsen. Hier wird auch nicht viel passieren, ne?
Also ich fasse mich diesmal kurz, ich versuche es diesmal kurz zu fassen. Aber nicht, weil ich es will, sondern aus Termingründen.
Ach stimmt, ja.
Ich glaube.
Muss der noch weg? Ja,
ich glaube Folgendes. Ich denke, dass also kurz gefasst, es gibt 2024 keine blaue Regierungsbeteiligung. Nein. Aber, egal ob in Brandenburg, Thüringen oder Sachsen. Im Übrigen nicht selbst verschuldet, sondern das sind die objektiven politischen Verhältnisse, die das nicht erlauben momentan.
Noch. Ja.
Ich glaube aber, dass die Verhältnisse jetzt ins Rollen gebracht werden und ich lege mich fest, 2026 Sachsen-Anhalt. Das wird spannend, weil dort die CDU auch ein bisschen beweglicher ist. Mhm. Dort gab es ja auch schon Grundsatzpapier von zwei CDU-Landtagsabgeordneten, die dazu aufgefordert hatten, das Soziale mit dem Nationalen wieder zu versöhnen. Das war eine krasse Wortwahl, hätte ich so nicht gemacht. Ist ja so, aber die CDU hat es halt gemacht, einen Teil. Es gibt dort auch noch vernünftige CDU-Politiker, der Stahlknecht zum Beispiel, der jetzt aber aus der Politik so ein bisschen weg ist, vom Ministerpräsident Haseloff so ein bisschen ins Abseits gedrängt worden ist, jetzt so den Fußballverband leitet. Solche Leute gibt es da, die warten. Das sind konservative Hardliner im alten CDU-Sinne. Kann man bewerten, wie man möchte, aber es gibt sie zumindest dort. Das, was man sich immer anderswo wünscht, gibt es halt in Sachsen-Anhalt, seitens der AfD wohlgemerkt jetzt. Und ich glaube deswegen, und in Sachsen-Anhalt hat natürlich der Landesverband eine ganz andere Dynamik, einen ganz anderen Drive als in Sachsen. Und andere Figuren auch, ne? Uli Siegmund oder sowas. Aber auch andere Leute wie Kirchner. Du hast viele gute Leute.
Vor allem dort. Die Leute, die dahinter stehen.
Und die Leute, die dahinter stehen. Ja. Du hast eine gute Mannschaft dort. So regional divers sie auch sein mag, sage ich jetzt mal diplomatisch.
Ja.
Jetzt kommt aber der Punkt. Ich glaube, in diesen Jahren, 24 bis 26, werden die Koalitionen in Thüringen, Sachsen und auch Brandenburg, die jetzt zustande kommen im September, werden bis an ihre Schmerzgrenze gehen müssen, ja, um eine Anti-AfD-Allianz zu bilden.
Ja. Du meinst, es sind die letzten Allianzen
dieser Art? Es ist eine Art Neudeutsch-Overstretch. Mhm. Also die überdehnen sich gerade. Und ich glaube, wenn es BSW mit CDU in Thüringen regiert, dass man dann seitens der AfD, und das werden die Thüringer clever nutzen, so wie sie drauf sind, dann werden die Widersprüchlichkeiten dieser Koalition bis ins letzte thüringische Dorf in Südthüringen tragen. Und das wird funktionieren. Es gibt in Südthüringen eine relativ konservativ geprägte CDU-Basis, die eigentlich überhaupt kein Interesse daran hat, mit Wagenknecht oder mit BSW, mit Katja Wolf, mit Wolf ist altlinke Resterampe böse ausgedrückt, ins Bett zu steigen. Dort gibt's diese Absetzbewegungen dann. Und dann kann man 2 Jahre lang die Widersprüche wirklich rauf und runter peitschen. Es wird dann immer mehr Widersprüche geben. In Sachsen wird's eine Allparteienallianz geben, vielleicht BSW mit SPD, wenn es reinkommt, und CDU gegen die AfD. Die AfD hat dann das Problem in Sachsen, dass sie nicht mehr auf die Grünen schimpfen kann. Die sind ja dann nicht mehr in der Regierung. Die müssen dann Gott sei Dank umdenken, was ich sehr begrüße. Die müssen dann wieder stärker auch die CDU ins Visier nehmen. Und in Brandenburg, da reden wir nochmal in einem anderen Podcast drüber. Aber kurz gesagt, die Koalitionsbildungen werden immer vertrackter, sie werden immer instabiler und sie werden auch dadurch eben überdehnt in einem inhaltlich-programmatischen koalitionären Sinne. Mhm. Sodass die AfD in allen genannten Bundesländern, ob das Sachsen, Thüringen oder Brandenburg ist, so viele Angriffsflächen bekommen werden, dass sie permanent wie in einem Elfmeterschießen einen nach dem anderen entweder verwandeln können oder auch nicht. Aber sie kriegen es sicherlich.
Die Frage ist nur, ob das beim Wähler auch verfängt. Das wird sich eben zeigen.
Das liegt da natürlich, das ist dann die Hausaufgabe einer jeder Landespartei selbst, Fraktion und Partei, dass diese Wahrheiten oder diese politisch subjektiven Wahrheiten dann eben auch ins Volk getragen werden. Du hast selber vorhin angesprochen, in Thüringen gibt es so viele Volksfeste der AfD. Da kommt man auch mit den Normalbürgern immer in Gespräch, in Kontakt. Das wird natürlich auch in Thüringen beibehalten, abseits der Wahlkämpfe. Ich hoffe, dass es in Sachsen Stück für Stück auch kommt, wenn man dann gesehen hat, dass es eben nicht reicht für mehr als 30% vielleicht. Und man braucht ja mehr, wenn man verändern will.
Klar, wir werden uns nach den Wahlen auf jeden Fall zusammensetzen und die analysieren. Wir werden aber vor allem dann auch in so einer Folge über Brandenburg sprechen müssen, denn Brandenburg hat ja nochmal eine Sonderstellung, ja, deswegen genau. Ist das heute auch außen vor. Nicht nur aus meiner Sicht, weil es so weit weg ist, also von der Wahl noch, im Vergleich zu den anderen beiden, sondern weil es auch nochmal eine ganz andere Baustelle ist. Ich finde, Thüringen und Sachsen kann man so ein bisschen vergleichen. Also nicht unbedingt von der Struktur, von der Größe, sondern da konnte man jetzt schön mal gegenüberstellen. Brandenburg ist hinsichtlich seiner Zusammensetzung der Wähler und auch der Parteien ganz, ganz interessanter Fall, Stichwort SPD, die ja nirgendwo eigentlich mehr groß stark sind, Stichwort Woidke, und aber auch hinsichtlich ihrer Führungsfigur, die ich absolut genial finde, Christoph Berndt und auch andere, die dort aktiv sind, also eine Jean-Pascal Hohm und andere, eine ganz tolle Riege an guten und auch jungen Politikern, die eine eigene Würdigung erfahren müssen. Ja, also definitiv. Auch im Negativen immer mal, natürlich, was gefällt einem dort nicht oder so, aber
Brandenburg ist
ganz andere Baustelle auch.
Genau, es ist eine andere Baustelle, aber auch ein anderes Level.
Anderes Level, so und genau, so. Also ich glaube, wir haben das jetzt mal ganz gut zusammengefasst. War jetzt viel Kritik wieder dabei. Ich weiß auch, dass wir da immer ziemlich schonungslos sind. Benjamin, ich weiß nicht, ob du innerhalb der AfD ein bisschen einer auf den Kopf bekommst.
Ja,
sozusagen. Du das kriegst ist ja
immer die, so nach dem Podcast, wenn ich bei dir zu Gast bin.
Du kriegst ja hauptsächlich die Kritik ab. Ich nicht so, wenn man mich da nicht so in der AfD sieht, logischerweise. Aber man meint das ja nicht böse.
Es ist
man meint auch nicht, alles besser zu wissen, also oder besser zu können, besser zu wissen vielleicht schon, besser zu können ist eine Frage, ob man jetzt einen Wahlkampf besser organisiert als der Landesverband Sachsen, weiß ich nicht. Fakt ist aber, wir sind zwei unabhängige, was auch immer, Publizisten, Organisatoren, Aktivisten, Verleger, was auch immer, Politikwissenschaftler, wir müssen kritisieren und ich glaube auch nur, dass wir so weiterkommen. Und der ein oder andere wird jetzt sagen, naja, in Wahlkampfzeiten kannst du nicht so auf den Urban draufhauen, wobei wir gar nicht explizit
auf
Jörg Urban, aber da kannst du nicht so auf den Landesverband. Doch, das muss man, weil die Chance für diesen Wahlkampf in Anführungszeichen ist eh vertan. Also im Sinne von, da wird sich nicht mehr viel tun. Und ich hoffe, dass es da halt zu einer Einsicht kommt. Und da braucht man gar nicht uns dafür, also als die nächsten Wahlkampfplaner. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum zu sagen, wir alle arbeiten da mehr oder minder an einem Ziel. Wir ziehen irgendwo an einem ähnlichen Strang. Und es hilft halt nichts. Die Leute sollen sich selber den Wahlkampf angucken, den sie geleistet haben. Und so eine Podcast-Sendung wie hier, 1% ist eine vollkommen parteiunabhängige Nichtregierungsorganisation. Wir sind ein Bürgernetzwerk. Ich sag mal jetzt wirklich hart, da scheiße ich drauf, ob irgendeiner das gut oder schlecht findet. Das ist halt, was ich denke und was man analysieren kann, auch rational. Und dann muss das raus.
Ja.
Das ist halt Fakt.
Ja. Und man muss auch sagen, der sogenannte Normalbürger, der jetzt vielleicht zwischen AfD und CDU schwankt, der hört uns ja nicht.
Nein.
Also man muss, glaube ich, ganz klar sagen, die Lagebesprechung ist ein Format, das sich an Multiplikatoren innerhalb der verschiedensten patriotischen Zusammenhänge richtet.
Ja, absolut.
Und eben auch eine kritische, mahnende Rolle spielt. Ich glaube auch, dass die Kritik eine konstruktive ist, weil wir nicht irgendwie über Personen ad hominem gehen, sprich irgendwie ihre Charaktereigenschaften bloßstellen, im Guten wie im Schlechten, sondern weil wir schon immer konstruktiv sagen, warum ein Problem entsteht, warum es besteht und wie man es auch lösen kann. Mhm. Und in Sachsen glaube ich eben, dass das auch ganz stark eine Generationenfrage ist. In Brandenburg gibt es eben diese junge, dynamische AfD mit Springer, mit Hohm, mit anderen, Teichner, Gnauk natürlich, Hannes Gnauk nicht zu vergessen, aber es gibt eben auch Leute wie Christoph Berndt. Mhm. Das heißt, der natürlich ein bisschen älter ist und mehr Lebenserfahrung hat, aber das ist ja das Schöne in Brandenburg, dass dort Jung und Alt, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, Jung, Alt und Mittel an einem Strang ziehen und ihre unterschiedlichen Erfahrungshorizonte einbringen zum Wohle des Ganzen. Ähnliches würde ich auch in Sachsen-Anhalt behaupten, mhm, und in Thüringen steht ohne eh außer Zweifel.
Ja.
Nur Sachsen fällt ja halt leider raus. Die Sachsen-AfD ist nun mal zumindest in ihrer Spitze. Ich kenne kommunalpolitisch ganz viele fleißige Leute, jung wie alt, die überhaupt nicht in das Raster passen. Aber wenn wir eben über Landesvorstand sprechen, auch über die Verantwortlichen, die jetzt den Handschuh anhaben bezüglich Wahlkampf, dann muss man das halt leider so konstatieren, wie wir das heute getan haben. Ich denke, wenn es diesen Brandenburgisierungs-, Sachsen-Anhaltisierungs- und Thüringenisierungsprozess der sächsischen Landesspitze geben würde, dann glaube ich, dass Sachsen die Rolle spielen kann, um jetzt noch ein bisschen Sachsen mal zu feiern, die Sachsen verdient hat. Nämlich ja, die Rolle zu haben, dass Sachsen der patriotische Motor Deutschlands ist, dass Sachsen der erste Dominostein ist in Richtung patriotische Wende. Und dafür muss aber jeder im patriotischen patriotischen Mosaik seine Rolle erfüllen und muss jeder seine Höchstleistung bieten. Und das ist eben unser Vorwurf, rückgebunden an Erfahrungswerte, dass man eben in Zweifel zieht, ob wirklich in der Landesspitze alle nach Höchstleistung streben oder ob nicht bei manchen eher so die Regie herrscht, wir sind jetzt die 90er, es reicht doch auch.
Ja, vor allem muss man einfach mal locker aus der Hose sagen, ey Mann, macht euch mal locker. Ihr seid keine scheiß bürgerliche, was weiß ich, Vernunftspartei. Nein, wir
doch, wollen... Doch, aber das glauben die ja wirklich
wollen,
zum Teil.
Wir wollen Deutschland wieder lebenswert machen, um es mal auf einen ganz niedrigen Faktor runterzubrechen. Ja. Mit allem, was dazugehört. Mit den harten Konsequenzen, mit den schwierigen Entscheidungen, mit den hässlichen Bildern, aber mit der Unterstützung der Bürger, wie man so schön sagt. Und das hat nichts mit konservativer Vernunftpolitik zu tun. Wenn ich das höre, dann platzt mir der Kopf. Soll heißen, macht euch locker. Sagt, was ihr denkt, geht raus. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, weil ich es so absurd finde, dieses
der AfD-Wähler in Sachsen steht einfach kilometerweit rechts von der AfD Sachsen.
Ja, Theater.
Aber diese Kluft ist dem AfD-Wähler Gott sei Dank nicht bewusst.
Ja,
und bevor es ihm bewusst wird, muss die AfD Sachsen ihren Kurs grundsätzlicher, klüger und das heißt nicht irgendwie extremer, sondern grundsätzlicher im Sinne von an die Wurzel gehen der Probleme. Wir haben nicht hohe Steuern, weil die Grünen sich über Nacht entschieden haben. Wir haben nicht zu viel Multikulti, weil Merkel da war, sondern das sind alles zusammenhängende Probleme. Wir müssen hier Kohärenzarbeit leisten, damit den Leuten bewusst ist, so, aber was die Misere ist. Aber damit Politiker den Menschen bewusst machen können, den Normalbürgern bewusst machen können, was hier alles zusammenhängt, müssen die Politiker das selber wissen. Ja, sie glauben aber ja wirklich ernsthaft, es ist eben nur, ja, also Merkel vor, also die Union vor Merkel, ja, das war noch in Ordnung. Ich weiß nicht, wie lange Keil an der CSU war. Ich glaube, bis 2000.
Es geht darum, die Handbremse zu lösen. Und das hat nichts mit Radikalismus, mit Extremismus zu tun. Löst die Handbremse und geht in die Offensive.
Und nutzt Sachsen als Sachsen.
Ja.
Und nicht irgendwie verwechselt das halt nicht mit irgendeinem bayerischen Dorf.
Und gründet endlich eine gute Staatsbrauerei. Aber das ist ein anderes Thema. Sächsisches Bier, da können wir mal drüber sprechen.
Ja.
In diesem Sinne,
gibt's ja gute trotzdem,
Benedikt, mach's gut.
Du auch, ihr auch. Grüße in die Runde.
Lagebesprechung.